Virchows Kontroversen mit medizinischen Größen, aber auch der Politik seiner Zeit, möchte ich Ihnen nun gerne in einem kurzen Impulsreferat sozusagen als Voreinstieg in den heutigen Vortragsabend gemeinsam mit Primat Dr. Alexander Nader aufzeigen. Zu Primat Dr. Nader möchte ich noch kurz sagen, dass er sehr profunde Kenntnisse hat, die er sich am Hospital for Nervous Diseases in London angeeignet hat, Postgraduate Students im Management for Medical Professionals an der Universität in Salzburg gemacht hat, ein Masterstudium über Patient Safety and Quality Management in Medicine in Wien, und hinzuweisen ist auch, warum auch heute hier da ist, auf seinen gemeinsam mit Roland Sedivi verfassten Beitrag in der Wiener Medizinischen Wochenschrift aus dem Jahre 2004, Roketanskis Erstbeschreibung einer spondylokostalen Dysplasie. Wir werden jetzt nun haben eine kleine Kontroverse für Sie vorbereitet. Ich erzähle Ihnen so den Part und die Gegner von Virchow, und Professor Nader wird Ihnen dann immer so die Statements, die Virchow dazu abgegeben hat, präsentieren. Rudolf Virchow zählte gemeinsam mit Robert Koch, Emil Behring und Paul Ehrlich zu jenen Medizinern, die Ende des 19. Jahrhunderts an der Berliner Charité arbeiteten und forschten und die mit ihren Entdeckungen der Wissenschaft vom menschlichen Körper revolutionierten. Ihre Erkenntnisse betreffend Zellstrukturen, Bakterien, Blutserum und so weiter führten zu neuen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, darunter Mittel gegen Diphtherie oder Syphilis, aber auch die Gewinnung von Impfstoffen. Das Wirken dieser vier Ärzte, die Großartiges leisteten und die alle außer Virchow den Nobelpreis erhielten, war aber vor allem durch Neid und Missgunst geprägt. Sie lästerten, sie spotteten, sie belauerten sich und hintertrieben einander, denn jeder wollte besser sein als der andere. Und am lautesten war wohl Virchow selbst. Virchow polemisierte aber nicht nur in den eigenen Reihen, sondern sah seine Gegner auch international, vor allem in der Habsburger Monarchie. Er gilt als einer der vehementesten Gegner von Ignaz Semmelweis und dessen Theorie zur Entstehung und Verbreitung des Kindbettfiebers.
Die Wiener Schule hat in neuester Zeit den Puerperalfieberprozess auf eine kadaveröse Infektion zurückzuführen gesucht, indem sie behauptete, nämlich Semmelweis, durch das Touchieren der medizinischen Studierenden, die vom Sektionstisch in die Gebäranstalt zu Explorationsübungen kamen, die Infektion der Gebärenden bewerkstelligt worden sei. Wenn aber auch durch diese Erfahrungen die Entstehung vieler Fälle von Puerperalfieber als kadaveröse Infektion erklärt worden ist, so folgt daraus doch keineswegs, dass das Puerperalfieber immer durch solche Veranlassungen eingeleitet wird. Das Puerperalfieber steht vielmehr unzweifelhaft auch unter epidemischen Einflüssen, deren nähere Wirkungsweise wir freilich nicht kennen.
Auch 1858 blieb er hartnäckig bei seinem Vortrag vor der Berliner Gesellschaft für Geburtshilfe bei seinen Thesen und zeigte sich wenig einsichtig.
Zwischen Herbst 1856 und März 1858, also 18 Monate, waren in der Charité 83 Todesfälle von Puerperalfieber vorgekommen. Man sieht also, dass es sich nicht dem Wundfieber an die Seite zu stellen ist, dass diese gegenteilig in den Sommermonaten ihre Höhe erreichen, und möchte der Grund vielleicht darin zu suchen sein, dass die Wochenseele in dem Bestreben, jede Erkältung zu vermeiden, zu ängstlich geschlossen gehalten wurden und damit ein geeigneter Boden für die Ansammlung eines intensiveren Miasma bilden.
Semmelweis konterte: Mit welchem Recht leiht Virchow diesem Ausspruch die Autorität seines Namens? Derselbe Virchow, welcher zwar meine Lehre noch nicht angegriffen, weil er selbst in seiner Überhebung sie ignoriert und deshalb in solcher Unwissenheit über die Entstehung, den Begriff und die Verhütung des Kindbettfiebers steckt, dass er im Jahre 1858 in der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin einen Vortrag über Puerperalerkrankungen in der Charité halten konnte, in welchem er die Epidemie im Monat November mit 20 Toten die höchste Höhe erreichen lässt, ohne auch nur zu ahnen, welche erschreckende und zugleich welch verbrecherische Sterblichkeit dies sei. Nachdem diese Sterblichkeit sich ereignete, 11 Jahre später, als man in Wien die Sterblichkeit des Puerperalfiebers auf nicht eine Tote unter 100 Wöchnerinnen zu beschränken lehrte. Und es geht weiter seitens Semmelweis. Seit 1847 gibt es für mich nichts Erstreckenderes als den trostlosen Zustand, in welchem sich noch immer der geburtshilfliche Unterricht im Betreff des Kindbettfiebers an der überwiegend großen Anzahl der geburtshilflichen Lehranstalten befindet. Von meinen Schülern, von den Medizinern und den Chirurgen gar nicht zu sprechen, üben bis jetzt 823 Schülerinnen von mir als Hebammen die geburtshilfliche Praxis in Ungarn aus, welche besser wissen als Virchow, warum die größte Anzahl der Puerperalfieber-Epidemien im Winter vorkommen, welche besser wissen als Virchow, was zu tun, um nicht gleichzeitig Puerperalfieber zu haben, wenn Kranke mit jauchigen und eitrigen Entzündungen ihrer Pflege anvertraut werden, und welche aufgeklärter als die Mitglieder der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin Virchow auslachen würden, wenn er ihnen einen Vortrag über epidemisches Puerperalfieber halten würde. Aber auch mit anderen Vertretern der sogenannten jungen Wiener Schule hatte Virchow so seine liebe Not. Denn es fiel ihm schwer, die Erkenntnisse des Pathologen Karl Freiherr von Rokitansky anzuerkennen. Insbesondere kritisierte er Rokitanskys Grasenlehre aus dessen Handbuch der Pathologie.
Alles, was ich zu sagen habe, betrifft den Rokitansky, der über die Grenzen der pathologischen Anatomie hinübergreift, ohne Untersuchungen anzustellen, der das Gebiet der pathologischen Anatomie aus dem sicheren Bereich der Tatsachen in die unsichere Welt der Hypothesen hinausrückt, der die Chemie, die Physiologie, die Klinik seinem Szepter zueignet. Wir wissen wohl, von wann diese Vergrößerungssucht stammt, woher dieses Gefühl der Übermacht über die übrigen Disziplinen der medizinischen Wissenschaft entsteht. Es kommt von der Untätigkeit der Pathologen, der Kliniker, der Therapeuten. Wir glauben aber nicht, dass das die Aufgabe und das Bedürfnis unserer Zeit ist, alles auf den Kopf zu stellen. Wenn die pathologischen Anatomen sich auf den Standpunkt des Klinikers stellen, so ist es freilich nicht zu verwundern, wenn sich die Kliniker auf den Standpunkt der pathologischen Anatomen begeben. Wobei natürlich die Klinik am schlimmsten fährt. Ein solcher Zustand ist ein unnatürlicher. Allein Rokitansky hat chemische Differenzen konstruiert, wo sich nur physikalische oder morphologische vorfinden. Differenzen von so eigentümlicher Art, dass sie unserem ganzen chemischen Wissen widersprechen. Rokitansky schließt sich der noch ganz unbewiesenen Methode einiger Chemiker an, dass durch Oxidation von Eiweiß Faserstoffe entstünden. Erkrankungen chemischer Körper wie des Eiweißes und des Faserstoffes sind nach der heutigen naturwissenschaftlichen Anschauung tiefe ontologische Irrtümer. Fassen wir schließlich unser Urteil über das Buch zusammen, so müssen wir gestehen, dass wir selten ein für die Medizin gefährlicheres gesehen und dass wir selten eines mit traurigeren Empfindungen gelesen haben. Große Kräfte haben einen natürlichen Hang zu Willkür und zur Despotie.
Rokitansky reagierte auf diese Kritik, indem er seine visionären, damals noch nicht nachweisbaren, humoralpathologischen Ansichten zurückzog und sogar sein Handbuch umschrieb, sich jedoch auch für die Schaffung zweier Lehrkanzeln, nämlich dem Institut für medizinische Chemie und dem Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie einsetzte, in denen gerade dann diese Forschungen vorangetrieben werden sollten. Virchows Kritik an Rokitansky hatte aber auch einen weit tieferen Hintergrund, denn Virchow wurde nämlich vom preußischen Kultusministerium nach Wien geschickt, um die dortige Pathologie kennenzulernen. Denn es gehe nicht mehr, dass die Preußen von den Wienern überflügelt sind. Virchow kritisierte in seinem Bericht über die pathologische Anatomie in Wien mehrere österreichische medizinische Autoritäten, vor allem eben Rokitansky, da er sich nicht zuletzt dadurch einen Karrieresprung erhoffte. Und er hatte Erfolg. 1847 wurde er vorzeitig habilitiert, weil er an einer der Säulen der Wiener Medizin gerüttelt hatte. Doch Virchow irrte, was die Humoralpathologie betraf, und da wird Primar Dr. Nara dann noch kurz dazu sprechen, und Rokitansky hatte doch recht. Aber auch mit Robert Koch, seinem ehemaligen Schüler, lieferte sich Virchow so manche erbitterte verbale Auseinandersetzung, vor allem was die Tuberkulose anbelangte. Am 24. März 1882 verkündete Koch am Berliner Institut für Physiologie die Entdeckung des Tuberkuloseerregers. Sein Vortrag über die Etiologie der Tuberkulose machte ihn schlagartig weltberühmt. Sein später entwickeltes Heilmittel gegen Tuberkulose, das Tuberkulin, war allerdings ein Flop und Virchow triumphierte. Virchow vertrat übrigens die Ansicht, dass der Tuberkel neoplastischen Charakter habe und interpretierte ihn zunächst als Zelltumor. Kochs Thesen lehnte er süffisant als Bazillenzirkus mit den Worten ab.
Das ist doch Unsinn, die Leute sterben an Tuberkulose, weil sie schwach sind. Das tut doch nicht so ein kleiner Bazillus.
Doch Koch ging als Sieger aus diesem Streit hervor. Er erhielt 1905 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine Untersuchungen und Entdeckungen auf dem Gebiet der Tuberkulose und ein eigens nach ihm benanntes Institut ist spätestens seit Covid-19 auch international in aller Munde. Aber auch gegenüber dem preußischen Ministerpräsident Otto von Bismarck trat Virchow, der sich in der Deutschen Fortschrittspartei eben engagierte, vehement auf und es hätte nicht viel mehr an Worten gefehlt und Otto von Bismarck hätte einen seiner besten Mediziner erschossen. Denn Virchow quälte Bismarck und gab keine Ruhe. Er wetterte gegen die hohen Militärausgaben in Preußen, setzte sich verständlicherweise vehement für bessere Lebensbedingungen der Arbeiterklasse ein und forderte ein neues Kanalisationssystem in Berlin, um die Verbreitung von Seuchen einzudämmen. Als es am 2. Juni 1865 im Landtag wieder zu einer hitzigen Debatte kam, reichte es Bismarck, der diese ständigen Ehrverletzungen nicht mehr ertragen wollte. Die Folge: Bismarck forderte Virchow zum Duell mit der Pistole. Virchow zögerte, meinte aber dann lakonisch:
Ein Waffenduell sei keine zeitgemäße Art der Diskussion.
Wir werden heute Abend hoffentlich noch konstruktive Diskussionen rund um Virchow haben, die friedlich vonstatten gehen.